sagen wir mal, deine normale Aufstehzeit wäre dann ungefähr 8 normalerweise, was natürlich dann zu spät ist, wenn um 8 schon Leistung gebracht werden soll. Das heißt, du würdest dann anfangen, sukzessive in den Wochen davor immer eine halbe Stunde bis Stunde vielleicht früher dich morgen schon Tageslicht auszusetzen.
Wenn du morgens erstmal 2 Kaffee brauchst, bevor du überhaupt ans Laufen denken kannst, dann könnte dein Chronotyp der Schlüssel zu deinem optimalen Training sein. In dieser Podcast-Folge tauchen wir ein in die Welt der Chronobiologie und finden heraus, welche Rolle unsere innere Uhr beim Training, der Regeneration und sogar der Ernährung spielt. Unser Gast ist Sportwissenschaftler und Chronobiologe Dr. Jan-Frieder Harmsen von der RWTH Aachen und Universität Maastricht. Frieder erforscht unter anderem den Einfluss von Licht und Temperatur auf die Gesundheit, insbesondere in der Schichtarbeit, und spricht in seinem eigenen Podcast Chronomedicine mit anderen renommierten ExpertInnen aus der Chronobiologie. Von ihm erfahren wir zum Beispiel, was Nachteulen tun können, um sich auf einen morgendlichen Wettkampf vorzubereiten und mit welchen Strategien wir unsere innere Uhr so unterstützen können, dass wir wirklich eine körperliche Leistungssteigerung erreichen. Stichwort Blaulichtbrillen und Melatonin-Supplements. Ich bin euer Host Elliot und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Frieder, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wie geht's?
Hi Elliot, ja, mir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist. Passend zu unserer Podcast-Folge heute wurde ja die Zeit umgestellt, ne? So, zurück bzw. vor auf die Sommerzeit. Erzähl mal, reagierst du darauf irgendwie empfindlich oder kann dein Körper das ganz gut ab?
Ja, ein sehr gutes Thema, dass wir jetzt erst, wie viele Tage sind wir drin? 3 Tage oder so, ja, in der Umstellung? 3-4 Tage? Für mich war es jetzt ehrlich gesagt eine ganz angenehme Umstellung. Also ich habe eine kleine Tochter, die weckt mich eh morgens sehr früh. Das heißt also, diese Morgenskomponente ist mir irgendwie relativ egal mit dem, wann ist Licht und so weiter. Das ist eh meine Tochter, die mich weckt. Andernfalls, jetzt ist es ja so, dass die Sonne länger da ist am Abend. Und das, glaube ich, da sind wir uns fast alle einig, das ist eigentlich sehr angenehm. Und gerade nach dem Feierabend, der ja dann doch für die meisten so rund um 17 Uhr er ist. Das heißt, wir haben eine Stunde mehr bei gutem Wetter, wie es jetzt gerade zumindest hier in Köln ist, noch mehr Sonnenlicht.
Okay, und merkst du das vielleicht auch bei deiner Tochter? Ich meine, die ist ja noch eigentlich völlig unabhängig von diesem ganzen Konstrukt an Zeit, ne, woran wir uns so orientieren im Alltag. Spürt die das irgendwie oder nicht?
Ja, also die hat eine verdammt starke innere Uhr, sage ich mal, so wie viele andere Dinge, die in ihr auch schon sehr stark sind. Ja, der Wille zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, bei ihr ist es so, dass das natürlich jetzt so ein paar Tage braucht, um das rauszuschleichen. Das heißt also, wenn sie jetzt immer, also vorher war ihre Nacht-zu-Bett-Gehzeit so immer so 20 Uhr und jetzt geht das halt eher Richtung 21 Uhr, aber man sieht eben jetzt schon von Tag zu Tag, dass es immer so ein paar Minuten früher jetzt wird.
Ne? Ah, okay.
Zum Beispiel schon letzte Nacht irgendwie bei 8:30 wieder gewesen. Das heißt, dort zum Ende der Woche wird sich wieder bei der 29 Uhr Zeit wahrscheinlich eingependelt haben, wo schon sehr viele Grundprinzipien der inneren Uhr und der Rhythmen, die wir heute besprechen werden, denke ich, drinstecken.
Ja. Ja, spannend, dass es dann doch so fix geht, auch bei kleinen Kindern und kleinen Menschen.
Ja.
Ja. Muss sagen, ich bin immer ein bisschen empfindlich immer bei der Zeitumstellung. Man muss aber auch sagen, ich war jetzt letzte Woche im Urlaub und ich war in Schottland und da ist die Zeitumstellung ja auch nochmal um eine Stunde. Das heißt, ich bin jetzt 2 Stunden hinter der Sommerzeit eigentlich noch im Kopf, aber in der Realität sieht es halt anders aus. Und das merke ich dann schon so ein bisschen, wenn ich morgens rauskommen muss, bin ich schon ein bisschen schlapper noch als sonst.
Ja.
Also sehr spannendes Thema, mal diese Zeitumstellung, die wir ja in Deutschland haben, die dann doch irgendwie bei manchen Leuten ziemlich reinschlägt. Und bei anderen das gar nicht so sehr umzukrempeln scheint. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf. Ein bisschen genauer. Wir wollen uns ja heute nämlich nochmal mit dem Thema Chronotypen befassen. Also im Endeffekt mit der inneren Uhr. Wir hatten das Thema schon mal vor ein paar Monaten. Das war die Folge mit Professor Dr. Ingo Frohböse. Aber heute wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil es zu dem Thema ja noch sehr viel zu sagen gibt. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier mein Gast bist und wieder so ein bisschen, ja, nochmal rumnerden können und ein bisschen tiefer in die Thematik gehen.
Sehr gerne.
Super. Du beschäftigst dich ja viel mit Chronobiologie und Chronomedizin. Die beiden Begriffe haben wir jetzt beim letzten Mal gar nicht so sehr benutzt. Deshalb vielleicht nochmal vorher als kurze Definition. Was versteht man eigentlich darunter?
Ja, also Chronobiologie ist erstmal, da steckt natürlich das Wort Zeit irgendwie drin mit dem Chrono und Biologie, also inwiefern biologische Prozesse von Zeit betroffen sind, von zeitlichen Abläufen und dann insbesondere abgezielt auf physiologische Prozesse in unserem Körper, also wie interagieren Zellen miteinander, wann werden Hormone ausgeschüttet und so weiter. Aber dann auch in Bezug auf unser Verhalten. Ne? Also wann zeigen wir bestimmtes Verhalten, zu welchen Tageszeiten, vielleicht aber auch saisonal und dann letztlich auch, wie wirkt sich Zeit und der Timing-Faktor von bestimmten Aspekten unseres Lebens auf unsere Gesundheit kurzfristig, aber auch langfristig aus. Ne? Und dann gibt es eben diese ganz verschiedenen Rhythmen und Begriffe in der Biologie, die dann zum Tragen kommen. Also wir werden ja Zirkadian sicherlich besprechen, also ungefähr einen Tag. Es gibt aber auch zirkatidale Rhythmen zum Beispiel. Das zielt dann ab auf Ebbe und Flut, ne? Also weil es natürlich für Organismen in der Nordsee zum Beispiel total wichtig ist, dass die wissen, wann ist Ebbe, wann ist Flut, ne? Weil sich ihre Umwelt extrem verändert innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, da findet die Chronobiologie ihre Anwendung. Dann aber auch sogenannte ultradiane Rhythmen, das heißt also, die geringer als eine Tageslänge haben. Das sind dann zum Beispiel Schlafphasen, sowas wie die REM-Schlafphase, dass die meistens so um die 90 Minuten nur dauert und auch andere Schlafphasen in diesem Bereich, in diesen Zeitdauern sind. Und infradiane Rhythmen, das ist dann alles, was so über den Tag hinausgeht. Das sind dann zum Beispiel Rhythmen, die sich nach dem Mond auch richten, wo es dann eben auch, wo man beobachten kann, dass bestimmte Tiere sich danach richten, auch wir Menschen kleinere Verhaltensänderungen über diese circa 28 Tage zeigen und dann noch der vielleicht größte Rhythmus, der saisonale und jährliche, also circa annuale Rhythmus. Also all diese Rhythmen spielen dann eben für die Chronobiologie eine Rolle.
Ja, das sind schon einige, die du da angesprochen hast. Und Chronomedizin ist aber auch nicht gleichbedeutend mit diesem Begriff, oder?
Genau, also Chronomedizin und wird letztlich auch so ein bisschen inflationär jetzt benutzt für Chrononutrition. Fällt mir da noch gerade direkt ein, aber Chronomedizin beinhaltet dann, dass man sich das Wissen von Timing gegenüber Medikamenten oder jetzt zum Beispiel auch bestimmten Lebensstilinterventionen zunutze macht, um die gesundheitlichen Effekte, die man jetzt zum Beispiel mit der Einnahme einer Tablette vermutet, um die noch zu optimieren. Also dass man davon ausgeht, dass es einen Unterschied macht, wann ich die im Tagesverlauf einnehme. Und da gibt es auch mehr und mehr Studien jetzt, die da schon zeigen, dass Timing da eine Rolle spielt. Und genauso ist es dann eben auch für Timing of Exercise, für den Gesundheitssektor und für bestimmte Erkrankungen, aber auch für den Einsatz von Licht. Genauso.
Ja, super spannendes Thema. Ich freue mich, dass wir da heute nochmal mehr zu erfahren werden. Du hast jetzt vom Zirkadian-Rhythmus schon gesprochen. Das ist dann auch der Rhythmus, aus dem wir diese typischen Chronotypen herleiten, oder?
Genau. Ja. Also Zirkadianer Rhythmus ist dann eben circa ungefähr ein Tag, das heißt also ungefähr 24 Stunden und richtet sich eben nach diesem sehr antizipierbaren Wechsel zwischen Tag und Nacht, der eben immer so 24 Stunden insgesamt, also der Ablauf der Nacht und des Tages und letztlich ja die Dauer, die es braucht, dass die Erde sich einmal um sich selbst gedreht hat. Und das hat sich eben über Evolution, über Millionen, wenn nicht Milliarden von Jahren durchgesetzt, dass das wichtig ist für sämtliche Organismen auf der Erde, diesen 24-Stunden-Rhythmus zu antizipieren, um sich einerseits vor den Schäden von UV-Licht zum Beispiel zu schützen, aber eben auch, weil natürlich Nahrungsverfügbarkeit zu Tag- und Nachtzeiten unterschiedlich sein kann, je nachdem, von was ich mich ernähre, ne? Wann blühen Pflanzen oder wann sind andere Tiere aktiv, die auf meinem Speiseplan stehen, dass ich mich sozusagen nach deren Aktivität auch richte. Und all diese Faktoren haben dann dazu geführt, dass sich eben insbesondere der zirkadiane Rhythmus circa 24 Stunden so durchgesetzt hat.
Ja, man könnte ja jetzt meinen, dass es deswegen auch nur einen Chronotyp gibt, ne? Aber ist ja nicht so. Man kennt das ja so ein bisschen, die Nachteulen, davon wird geredet, von den Lerchen wird gesprochen. Hol uns da doch nochmal gerne ab. So, was für Chronotypen gibt es und vielleicht auch warum existieren sie, wenn es darauf überhaupt schon eine Antwort gibt, wissenschaftlich?
Ja, sehr gute Frage. Warum hat sich das irgendwie durchgesetzt? Also vielleicht nur nochmal so, um aufzuzeigen, ich habe da mir nochmal angeguckt, welche größeren Studien haben denn mal den Chronotyp wirklich über eine größeres Land, jetzt in dem Fall war es die USA, sich angeschaut. Also haben, glaube ich, wirklich über 50.000 Menschen befragt in den USA, verschiedene Altersspannen und so weiter, und haben einfach mal gefragt, also die Standardfragen, um den Chronotyp zu bestimmen, die sind eigentlich hauptsächlich, wann man gewöhnlich zu Bett geht und wann man gewöhnlich aufsteht. Dadurch ergibt sich so der Hauptmarker, die mittlere Schlafenszeit. Das ist dann im Mittel über die Gesellschaft 3 Uhr morgens. Das heißt also, wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe und um 8 Uhr morgens aufstehe, dann ist 3 Uhr, nicht ganz 23 Uhr ins Bett, 7 Uhr morgens aufstehe, dann ist 3 Uhr morgens meine mittlere Schlafenszeit, also die Mitte zwischen diesen beiden. Das ist dann sozusagen der Marker, mit dem wir festlegen, okay, was ist der Chronotyp? Und die 3 Uhr werden jetzt sozusagen so dieser Intermediärtyp, auch Taube genannt, wo eben die meisten irgendwie drin liegen. Eine große Mehrzahl der Leute, wahrscheinlich so ja, über 50%, würde ich sagen. Krass. In den meisten Studien. Und dann ist es eben so, wenn wir dann früher gehen, das heißt also Leute, die schon, sagen wir 19, 21, irgendwas im Bereich 19, 21 Uhr ins Bett gehen und dann eben ihre mittlere Phase eher um 1 Uhr morgens dann eben haben und schon um 5, 6 wach sind, dass das eben diese frühen Vögel oder Lerchen sind gegenüber den Nachteulen, die dann eben eher nach Mitternacht ins Bett gehen, dementsprechend die mittlere Phase auch eher so bei 5, 6 teilweise liegt und dann eben auch erst 10, 11 aufstehen, wenn man sie dann lässt am Wochenende.
Ja, genau.
Das ist natürlich immer das Ding. Fragt man nach der Zeit unter der Woche an Werktagen gegenüber den Wochenenden, dann sieht man eben gerade bei den Nachteulen, dass da die Differenz viel, viel größer ist und die dementsprechend auch immer mit einem Schlafdefizit durch die Woche gehen. Ja, und da ist letztlich auch schon so ein entscheidender Punkt, dass man schauen muss, okay, kommt dieser Chronotyp in dem Fall eigentlich nur zustande, weil die Nachteulen womöglich mehr Schlaf brauchen. Ja, das heißt also, dass ein größeres Schlafbedürfnis da ist, während die Lerchen, die frühen Typen in der Schlafenszeit eben vielleicht mit 7-8 Stunden Stunden klarkommen und das bei den Nachteulen teilweise, wenn man sie dann einfach frei schlafen lässt, eher so gegen 9-10 Stunden in die Richtung geht. Das heißt also, ein Faktor ist schon mal Schlafbedürfnis, der den Chronotypen bestimmt und wo es ganz unterschiedliche Gründe dafür geben kann, weshalb Leute mehr oder weniger schlafen. Aber das zeigt sich so schon in den Studien, wenn man jetzt über diese Fragebögen hinausgeht und nur nach Schlafzeiten fragt und dann mal guckt, okay, wie lange schlafen die Leute, wie ist die Schlafqualität, dann gibt es da auch schon erste Hinweise dazu, dass die Lerchen, die Frühen, also wahrscheinlich mit diesen 7-8 Stunden eine höhere Schlafqualität erreichen in diesen 7-8 Stunden. Ja, das bei den späteren, bei den Nachteulen so ist, dass die dann womöglich auch länger im Bett liegen bleiben, weil die Schlafqualität nicht so gut ist und sie sich dann eben nach 7-8 Stunden noch nicht so erholt fühlen.
Okay, ja. Ja, spannend, dass es dann tatsächlich doch an der Schlafqualität liegen könnte und gar nicht so sehr dieses Inhärente dann eigentlich ist. Aber die Zeit, zu der sie sich dann am wohlsten fühlen, ist dann trotzdem ungefähr gleich bei allen Eulen und bei allen Lerchen zum Beispiel.
Da spielt die größte Rolle eigentlich wirklich das Licht. Also man kann beim Chronotypen schon sagen, der Hauptfaktor, der bestimmt, was für ein Chronotyp man ist, ist die eigene Lichtumgebung über den Tag. Danach ist dann schon eine gewisse genetische Komponente und dann eben auch Alter und Geschlecht. Da können wir vielleicht gleich jemals noch ein bisschen reingehen. Aber der wichtigste Faktor ist eben das Licht. Und da ist dann schon die Frage, ist es so, da wir ja alle, also ein Grundproblem in der Gesellschaft heutzutage ist ja, dass wir zu wenig Tageslicht eigentlich alle bekommen. Wir sind alle deutlich zu viel drin, ne? Sei es im Büro, sei es in der Schule, sei es in der Uni. Und auch wenn Sport gemacht wird, ist das ja selten, also jetzt vielleicht für deine Hörerschaft, die eher im Laufen sind, ich denke schon, dass viele draußen laufen. Das heißt, die kriegen je nachdem dann schon Tageslicht, je nachdem, wann sie trainieren. Aber dass das eben ein Problem ist, wir kriegen zu wenig Tageslicht durchweg durch die Gesellschaft und dementsprechend auch nicht Licht zu den Tageszeiten, wo es wichtig ist, diesen 24-Stunden-Rhythmus einzustellen. Ne, und das wäre eben gerade dann, wenn Tageslicht vorhanden ist, dass der Körper eben weiß, okay, ich bin jetzt hier Tageslicht ausgesetzt, das Licht ist hell, das Licht hat einen bestimmten Farbton und das ist wichtig, um die Uhren im Körper einzustellen.
Okay, also Licht ganz, ganz wichtig, auch an erster Stelle dann eigentlich bei diesem Thema. Aber du meintest eben, der Chronotyp, da ist dann trotzdem eine genetische Komponente bei. Also ist er dann doch von Geburt an festgelegt oder ändert er sich durch Lichteinfall oder ändert er sich vielleicht auch durch die Zeitzone, in der man lebt? Wie viel Einfluss haben denn äußere Faktoren auf diese inhärente innere Uhr?
Ja, also dafür müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Und also was ist die genetische Komponente bei diesem zirkadianen Rhythmus? Und da ist es so, dass dafür wurde auch der Nobelpreis 2017 vom Karolinska-Institut vergeben in Physiologie und Medizin für die Entdeckung über Dekaden letztlich, was macht diese innere Uhr auf Zellebene aus. Und da sind die allerersten Experimente passiert, wo man sich angeschaut hat, oder da ist ein Biologen aufgefallen, okay, wenn man Pflanzen betrachtet, dann zeigen die ein rhythmisches Verhalten, einige Pflanzen, je nachdem, ob jetzt gerade Tag oder Nacht ist. Das heißt, die richten ihre Blätter aus, um Photosynthese zu optimieren, je nachdem, ob jetzt Sonne da ist und auch wo die Sonne steht, relativ zur Pflanze. Und dem ist einigermaßen, glaube ich, durch Zufall aufgefallen, dass wenn er eine dieser Pflanzen nach drinnen gebracht hat, in einen Raum, wo eben die Sonne nicht mehr da war, dass diese Pflanze immer noch dieses Verhalten gezeigt hat, obwohl die Pflanze jetzt woanders stand, hat es die Blätter eben ausgerichtet in die Richtung, wo es, als es noch eingepflanzt war im Boden, die Sonne vermutet und hat eben dann auch nachts weiterhin die Blätter dann wieder gesenkt, um Energie zu sparen. Ja? Und dadurch ist dann so die Idee aufgekommen, okay, da muss irgendwas Endogenes, nennt man das, in der Pflanze drin sein, was dieses Verhalten auslöst. Also es ist nicht von außen bestimmt. Es ist nicht die Sonne, die das vorgibt und die Anwesenheit von Licht bestimmt diesen Rhythmus, sondern die Pflanze macht das selber. Und dann ist eben zunehmend aufgefallen, dass es bestimmte Gene und Proteine in der Pflanze sind, die dieses Verhalten bestimmen. Und dass, wenn man diese Gene ausschaltet, dann ist dieses Verhalten nicht mehr da. Und das konnte dann eben übertragen werden auf Säugetiere und letztlich auch auf uns Menschen, auf verschiedenste Zellen, dass alle diese Zellen diesen Mechanismus gemeinsam haben. Und das ist letztlich so ein Feedback-Mechanismus von bestimmte Proteine akkumulieren, also sammeln sich an in der Zelle und bewirken aber das eigene Ausschalten der Bildung dieser Proteine. Das heißt also, die geben so ein negatives hemmendes Signal zurück an den Zellkern. Und das heißt, dadurch kommt so ein 24-Stunden-Rhythmus zustande. Die steigen an und fallen dann wieder, weil sie sich selber hemmen. Sobald die Konzentration wieder gering ist in der Zelle, steigen sie wieder an. Ja, und so gibt es verschiedene Gene und Proteine, die da eine Rolle spielen. Da brauchen wir auch nicht in die Details gehen. Aber letztlich ist es dann so, dass das eben selbst bei uns Menschen total relevant ist für fast jede Zelle, also eigentlich jede Zelle, die einen Zellkern hat. Und dass dann diese Veränderung im Chronotyp oder auch in dem Schlafbedürfnis, die den Chronotyp bestimmen, zustande kommen durch sogenannte Polymorphismen in diesen Genen. Das heißt also, dass diese Gene so leicht verändert sind und es dadurch zu einer längeren Akkumulation oder einer kürzeren Akkumulation in der Zelle kommen kann. Da muss man aber sagen, dass das wirklich eher die Seltenheit ist, dass das so davon abweicht, dass das weggeht von diesen ungefähr 24 Stunden. Also da gibt es dann wirklich Menschen, bei denen das eben in 21 Stunden passiert oder eben auch deutlich länger, 27 bis 28 Stunden. Aber da diese Prozentzahlen in der Gesellschaft, die liegen unter 1%, dass Leute davon wirklich ganz konkret betroffen sind und man das nachweisen kann, während das eben bei der Vielzahl an Leuten die ein Verhalten eines frühen oder späten Chronotyps zeigen, meistens andere Faktoren sind und eben insbesondere das Licht, dass die dann womöglich noch weniger Tageslicht abbekommen, auch noch weniger morgens draußen sind, eben wahrscheinlich durch dieses größere Schlafbedürfnis, was aber eben auch viele Ursachen haben kann. Und dann eben eher abends noch Licht ausgesetzt sind. Und das ist dann eben kein Tageslicht mehr, sondern künstliches LED-Licht heutzutage in aller Regel, was eben vom Farbton teilweise dem Tageslicht sehr nahe kommt und den Körper dann vorgaukelt. Ah, das ist jetzt Tageszeit und dadurch verschiebt sich der Fall.
Okay.
Also so kann das unter anderem zustande kommen.
Spannend. Also sieht man es ja eigentlich nur bei einer ganz kleinen Prozentzahl dann wirklich in den Genen, dass es richtig verankert. Und bei den meisten ist dann ja eigentlich der Rhythmus veränderbar, ne? Also wenn wir jetzt uns komplett umstellen würden und sehr viel Tageslicht tanken würden, würden wir vermutlich ein bisschen anders innern ticken sozusagen, unsere Uhr.
Genau. Mhm. Und da ich meine, das hatte der Professor Frohböse auch schon diese Studie angesprochen, da gibt es diese eine ganz bekannte Camping-Studie, die in Boulder, Colorado, also in den USA durchgeführt wurde. Da hat ein Chronobiologe hat seine ganze Arbeitsgruppe mitgenommen zum Campen und hat die eben auch vorher vermessen und hat da verschiedene Marker erhoben, wo man weiß, okay, die korrelieren gut mit diesem Chronotypmaß von mittlerer Schlafphase, was wir gesagt hatten, 3 Uhr morgens.
Hm.
Und hat die mitgenommen zum Campen. Und was beim Campen natürlich passiert, ist, dass künstliches Licht keine Rolle mehr spielt. Ne? Also die in dem Fall haben sie jetzt keine künstlichen Lichtquellen mitgenommen. Es gab dann vielleicht Kerzen, Feuer am Abend und sowas. Aber da haben die in der Studie eben sehr schnell gesehen, dass nach wenigen Tagen, während vorher die Arbeitsgruppe relativ divers war im Chronotyp, also einige Lerchen, einige Nachteulen, dass eigentlich alle sich in der Mitte wieder angenähert haben.
Ach krass, okay.
Also auf einmal sind alle gleich müde geworden am Abend, zu gleichen Zeiten ins Bett gegangen, so 1-2 Stunden, nachdem die Sonne auch untergegangen ist. Und das hat sich dann eben auch in diesen ganzen Markern gezeigt, die erhoben wurden, insbesondere dann Melatonin. Also Melatonin, das Hormon, was eben ausgeschüttet wird, sobald es dunkel wird am Abend. Das zeigte sich dann auch, okay, auf einmal alle, wo vorher noch viel Variation da war, haben sich dann auf einmal wieder in der Mitte eigentlich alle getroffen.
Okay, ja, auf Melatonin würde ich später auch gerne nochmal eingehen. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Auch gerade, was vielleicht so Präparate und so angeht, was die da so bewirken können. Also könnte man eigentlich schlussfolgern, so der Urmensch war dann wahrscheinlich eher so, ungefähr alle waren in der Mitte. Da gab es dann wahrscheinlich nicht so große Varianzen wie heutzutage, weil eben alle draußen an der frischen Luft waren und das sowas wie ja, Blaulicht und sowas noch gar nicht gab, oder?
Genau, davon ist, glaube ich, größtenteils auszugehen. Man fragt sich natürlich schon, warum sich diese Polymorphismen teilweise dann eben auch eingeschlichen haben in unseren Genpool. Also warum gab es dann Leute, die dann teilweise viel kürzeren Rhythmus hatten oder einen viel längeren? Da gibt es so ein bisschen die Vermutung, aber das lässt sich sehr schwer belegen, dass es teilweise ja, früher haben wir Menschen ja doch größtenteils in Stämmen zusammengelebt und da musste es natürlich auch immer ein paar Leute geben, die irgendwie nachts geguckt haben, sind wir sicher, kommen wir uns hier vielleicht irgendein anderer Stamm attackieren? Gibt es irgendein Raubtier, was uns bedroht oder was auch immer unseren Stamm jetzt gerade nachts irgendwie gefährlich werden könnte? Und dass sich so dann zunehmend auch einzelne Menschen entwickelt haben, die dann, wo es ein Vorteil evolutionär geworden ist, okay, einen etwas kürzeren Rhythmus, weniger Schlaf zu brauchen, etwas längeren Rhythmus, mehr Schlaf zu brauchen und dann entsprechend weniger ein Problem damit zu haben, auch nachts wach zu sein.
Okay, ja, spannend. Gut, das kann man jetzt wahrscheinlich schwierig dann am Ende beweisen, aber ich finde die Theorie natürlich sehr interessant. Das kann ja auch total sein, dass es so ist, ja. Okay, und bevor wir uns das Training so ein bisschen angucken, wie man das so ein bisschen danach ausrichten kann, würde ich gerne noch auch über Körpertemperatur sprechen, weil das auch bei meinen Recherchen immer wieder auftritt, ne? Also auftrat, wenn es um den zirkadianen Rhythmus ging. Was für eine Rolle spielt die Körpertemperatur gerade im Tagesverlauf, auch gerade vielleicht im sportlichen Sinne dann?
Ja, vielleicht erstmal entkoppelt vom Sportlichen und dann zum Sportlichen. Also das ist letztlich so, dass die Körperkerntemperatur, die ist über den Tagesverlauf erstmal höher als nachts. Das kann man schon mal grundlegend festhalten. Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Wir bewegen uns tagsüber mehr. Das erhöht die Temperatur einfach durch Stoffwechselprozesse, die in Gang treten. Wir haben in der Regel tagsüber die Nahrungsaufnahme. Das sorgt dafür, dass Körperkerntemperatur ansteigt durch mehr Blutfluss zum Körperkern und so weiter. Also Faktoren, die dann dazu beitragen, dass die Körperkerntemperatur tagsüber höher ist. Und dann sehen wir eben, dass in Vorbereitung auf die Schlafphase, und das ist eben dann insbesondere ab dem Punkt, wo die Sonne untergegangen ist, unter natürlichen Bedingungen, dass die Körperkerntemperatur antizipiert, wann die Schlafphase ist, dass sie dann anfängt zu fallen, ein, zwei Stunden davor, und dass es dementsprechend auch wichtig ist, in den Schlaf zu fallen, dass man so eine gewisse Körperkerntemperaturgrenze erreicht. Ja, und wenn ich jetzt so sage, das steigt und fällt, dann sind wir natürlich immer noch im sehr engen Bereich, weil der Körper nur einen sehr engen Bereich hat, den er toleriert. Also das ist eigentlich so 36 Grad Celsius ist wirklich das absolute Minimum, was wir in unseren Studien so gesehen haben, bis hin zu 37,5 Grad im Peak, so am frühen Abend. Und in dem Bereich von 1,5 Grad Celsius bewegen wir uns dann bei den meisten Menschen in der Regel. Und das heißt also, da ist es dann schon wichtig, dass in Vorbereitung auf die Schlafphase man dann von diesen 37,5 Grad Celsius runtergeht auf in den Bereich 36,5 plus minus 0,2 Grad. Das zeigt sich, dass das fürs Einschlafen sehr wichtig ist. Und was letztlich dieses Fallen der Körperkerntemperatur bedingt, da ist ganz wichtig zu verstehen, wie der Körper seine eigene Temperatur reguliert. Und da ist es eben so, dass wenn die Körperkerntemperatur steigen soll, dann ist es wichtig, dass die Peripherie, also die Extremitäten, Hände, Füße, Beine, Arme, dass die weniger durchblutet werden, ne? Dass sozusagen der Blutfluss im Kern passiert. Dadurch kann der Körper gut Temperatur speichern und dort behalten. Während wenn ich Körpertemperatur abgeben will, es eben genau das Gegenteil passieren muss. Ich muss die Blutgefäße weit stellen Richtung der Peripherie, um Hände, Füße stärker zu durchbluten und darüber dann Wärme abgeben zu können. Und da, also dieser Unterschied zwischen Gefäßweitstellung und Engstellung, der ist sehr wichtig. Und da spielt eben ganz viel auch an Hormonen und Zeitinformationen abends eine Rolle. Und vielleicht macht es da auch schon Sinn, mal kurz in Melatonin einzusteigen, weil Melatonin da wirklich das eine der Hauptwirkungen im Körper von Melatonin, auch wenn man Melatonin jetzt als Supplement einnehmen würde, dass Melatonin dazu beiträgt, dass die Körperkerntemperatur abnehmen kann. Und eben weil Melatonin auch auf die Blutgefäße in der Peripherie wirkt und für eine Gefäßweitstellung sorgen kann. Und das sieht man dann eigentlich auch immer, wenn man sich anguckt, okay, man misst Körperkerntemperatur, was früher über eine Rektalprobe gemacht wurde, also wirklich anal dann eine Temperatursonde eingeführt wurde, die dann die Körperkerntemperatur dort lokal misst. Heutzutage macht man das eben, kann man das auch über so Pillen machen, die man schluckt, die dann über Bluetooth ein Signal senden und dadurch eben aus dem Magenbereich eine Information darüber geben, wie die Temperatur gerade ist. Da muss man aber auch sagen, das ist mehr anfällig auch gegenüber dem, was man isst, zumindest in den ersten Stunden, weil es dauert ein paar Stunden, dass die einfach nur im Magen sitzt und da schwimmt. Das heißt, wenn ich was Kaltes trinke, wird die kälter, wenn ich was Warmes esse, wird die wärmer und so. Das heißt, man muss ein paar Stunden warten, bis sie wirklich in den Dünndarm gerutscht ist und dann kann man ein bisschen reliabler sagen, okay, das ist jetzt die Körperkerntemperatur. Ja, weil das heißt, Melatonin ist wichtig, um dieses Fallen der Körperkerntemperatur einzuleiten und dementsprechend auch einen müder zu machen und dann schneller in den Schlaf zu fallen, wenn man es denn abends versucht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch unter dieser Debatte, okay, wir kriegen tagsüber zu wenig Tageslicht und sind dann abends noch tageslichtähnlichem Licht, zumindest im Farbspektrum, nicht der Intensität halber, aber zumindest dem Farbspektrum halber, ausgesetzt. Und das wirkt sich dann eben auch auf die Melatoninausschüttung aus, insofern, dass sie gehemmt wird und dann eben auch dieses Fallen der Körperkerntemperatur am Abend erst später passieren kann und wir später müde werden und es schwieriger fällt, dann ins Bett zu gehen zu der Zeit, die uns eigentlich gut tun würde für unseren nächsten Tag, für die Arbeit oder für unseren Lauf am Morgen, wo wir fit sein wollen. Also all diese Faktoren spielen dann eine Rolle für die Körperkerntemperatur. Und da ist es auch witzigerweise so, dass es kontraintuitiv ist, wenn man jetzt da selber auch noch intervenieren will mit Temperatur von außen, Stichwort Sauna oder auch Kältebäder, dass es eben nicht so ist, dass man jetzt ein Kältebad abends machen würde, wie man vielleicht intuitiv denken würde, dass man dadurch die Körperkerntemperatur senkt. Das tut man auch akut. Das heißt, wenn ich mich jetzt in ein Kältebad setze bis zum Hals zum Beispiel, natürlich fällt dann meine Körperkerntemperatur, wenn ich da lange genug drin bin, um ein paar 0,1 Grad Maße. Aber es ist, wir sind da ja nicht ewig drin. Das ist ja meistens nur ein paar Minuten, je nachdem, wie kalt das ist. Und was eben danach passiert, ist das Entscheidendere, weil das den viel langfristigeren Effekt dann darauf hat, was die Körperkerntemperatur vor dem Schlafen macht. Und das ist nämlich, dass danach eben auch die Gefäße erstmal nicht unbedingt weitgestellt werden, ne? Sondern dass der Körper eben versucht, wir haben hier gerade Körperkerntemperatur verloren. Das heißt, ich speichere die jetzt erstmal lokal wieder im Kern und stelle auch die Gefäße erstmal jetzt nicht unbedingt weit. Und das ist eben das, was wir abends in Vorbereitung auf die Schlafphase gar nicht wollen. Das ist dann eher das Gegenteil, dass es abends eher Sinn macht, warm zu duschen nochmal vorm Schlafen gehen oder wenn man die Gelegenheit hat, vielleicht sogar in die Sauna zu gehen in den Stunden davor, weil da dann eben im Gegensatz zu dem Kältebad der Effekt danach eben der gegenteilige ist. Und zwar bleibt dann die Peripherie weitgestellt in den Gefäßen und die Körperkerntemperatur kann zunehmend abgegeben werden. Und das unterstützt dann eher diese schlafeinleitenden Prozesse. Und da gibt es eine sehr schöne Studie, die es auch bis in das berühmte Nature Journal geschafft hat, in den 80ern, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weiter aber 90er. Ganz einfache Studie, die haben einfach nur Leute ein Fußbad machen lassen am Abend, sozusagen in den letzten Stunden vom Schlafen gehen versus das eben nicht gemacht. Und die konnten zeigen, wenn sie danach Schlaf gemessen haben im Labor, dass die Leute bis zu 20 Minuten, wenn ich das richtig erinnere, schneller eingeschlafen sind.
Oha,
mit dem Fußbad. Ja,
und das war ein warmes Fußbad.
Genau, Fußbad ist nicht super heiß, aber so haben wir jetzt schon vielleicht ein ganz einfaches, kleines, praktisches Tool, was die Hörer mitnehmen können.
Ja, jetzt haben wir schon den ersten Tipp, wie wir besser einschlafen können.
Genau.
Cool. Ja, dann lass uns auch gerne mal ein bisschen ins Training reingucken. Wir wollen ja nicht nur wissen, wie wir besser schlafen, sondern vielleicht auch, wie oder ob wir besser trainieren können, wenn wir da auch so ein paar Optimierungen vornehmen. Vielleicht erstmal allgemein so, wie die Studienlage da aussieht. Gibt es Studien dazu, zu welchen Wachzeiten das Training dann effektiver ist für bestimmte Chronotypen? Kann man ja fast gar nicht mehr richtig sagen, weil das ja dann doch nichts Genetisches ist.
Ja, also es gibt langfristige Studien erstmal nicht wirklich angepasst auf den Chronotyp, dass man sich wirklich die frühen Vögel und die Nachteulen genommen hätte und die wirklich über Wochen bis Monate verfolgt hätte und immer zu einer bestimmten Zeit hätte trainieren lassen. Die gibt es, soweit ich den Überblick habe, nicht. Es gibt Studien, wo es eben mehr um diese kurzfristigen Effekte geht und inwiefern die auch Athletenpopulation das jeweilige Training besser tolerieren. Und da geht es auf jeden Fall in die Richtung, dass, so wie man es auch erwarten würde, dass die früheren Chronotypen eben viel besser und leistungsfähiger sind in den früheren Morgenstunden im Vergleich zu den Nachteulen. Und wenn man da sich letztlich so anguckt, also gibt es eine schöne Studie von britischen Forschern, glaube ich von 2016, die haben, glaube ich, 150 semiprofessionelle Athleten aus verschiedenen Sportarten genommen, also Hockey, Fußball, Badminton. Ich glaube, es ging größtenteils um Ballsportarten, aber die haben natürlich auch alle irgendwie eine gewisse Ausdauertrainingskomponente da drin. Und ich meine, die haben auch diese Bleep-Tests unter anderem gemacht, wo es ja immer darum geht, zu Hütchen zu laufen und es wird immer schneller, die Abstände zu halten mit einem gewissen Tempo. Und da geguckt, okay, wenn wir diese Tests mit diesen Athleten durchweg zu verschiedenen Uhrzeiten durchführen und wir haben vorher nach deren Chronotyp gefragt über diese Fragebögen, dann gibt es da Unterschiede. Und wenn man jetzt über alle Athleten guckt, dann sieht man eigentlich schon, dass das so eine am Anfang so ein etwas linearer Zusammenhang ist. Das heißt also, mit den zunehmenden Morgenstunden geht die Leistungsfähigkeit hoch bei dieser Art von Test. Und man kommt dann in so Plateau rein in den Nachmittagsstunden und hat wahrscheinlich so rund um 16 Uhr über alle Athleten so wahrscheinlich so das Peak. Wenn man das aber aufschlüsselt auf die verschiedenen Chronotypen, dann sieht man eben nochmal ganz andere Dinge. Also dann sieht man, dass das viel von diesen normalen, von den Tauben, wie sie eben auch genannt werden, angeführt wird, diese mittlere Kurve, weil bei denen ist es eben so rund um 16 Uhr dann, dass die da die höchste Leistungsbereitschaft haben. Bei den früheren Vögeln ist es dann eher Richtung 13 Uhr, vielleicht sogar vor der Mittagszeit zu einem gewissen Maß noch. Und bei den Nachteulen sieht man wirklich einen linearen Zusammenhang. Also das heißt, da je später, desto besser.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich, auch das, was Leute, die sich so selber als Stand jetzt richtige Nachteulen bezeichnen würden,
ja,
auch so sich sehr gut mit identifizieren können. Wenn man die in irgendeiner Form morgens testet oder dazu zwingt, morgens leistungsbereit zu sein, Wettkampf, Training, was auch immer, dass die sich sehr, sehr schwer tun und dass die Unterschiede da, ich meine, in diesen Untersuchungen wirklich bis zu 25% waren
das ist viel.
Zwischen früh und später.
Ja. Ja.
Und auch noch ganz wichtiges Finding in dieser Studie war, dass wenn man sich das 100% der frühen Vögel und der Tauben angeguckt hat, im Vergleich zu dem 100% der Nachteulen, dass die Nachteulen leistungsfähiger waren.
Ja, ah.
Das heißt also, dass sozusagen, wenn man das schafft, deren Zeitpunkt zu finden, wo sie optimale Leistung bringen können, dass sie dann auch mehr Leistung bringen können, bei so einer Art von Ausdauer-Intervall-Test zumindest.
Krass, also Nachteulen sind prinzipiell leistungsfähiger als Lerchen, wenn man sie zur richtigen Uhrzeit trainieren lässt oder die Wettkämpfe auch machen
das
lässt. Das ist ja eher das Problem.
Ja, genau, das legt zumindest diese eine Studie nahe und die haben das schon wirklich gut untersucht und ist natürlich auch extrem aufwendig, das wirklich mal so zu untersuchen, dass man so ein Spektrum von, sagen wir, 6, 7 Uhr morgens bis 22 Uhr, 23 Uhr, all diese Zeiten mal testet und die immer wieder kommen lässt und einfach diese Tests durchlaufen lässt. Und da zeigt sich eben schon dieser Effekt und da eben die Frage für die Sportpraxis, macht es eben dann doch Sinn, wenn man so extreme Nachteulen hat, auf die Rücksicht zu nehmen, weil die womöglich ein höheres Leistungsvermögen haben, wenn man ihnen dann die Freiräume lässt, dort zu trainieren und dort Wettkämpfe abzuhalten, wo sie denn am besten funktionieren.
Ja, spannend. Also vielleicht würden die Marathonergebnisse ganz anders aussehen, wenn sie zu einer ganz anderen Uhrzeit starten würden. Vielleicht wäre das dann nochmal ganz durchmischt. Wer weiß. So, wir können es leider nicht prüfen, aber mich würde schon sehr interessieren, ob da dann noch irgendwie noch so versteckte Talente schlummern.
Sind denn die meisten Marathonzeiten jetzt so in der Regel immer vormittags?
Ja, sind auch frühs, genau.
Genau.
Ja, also man startet früh, damit man auch nicht in die Hitze kommt häufig, ne?
Ja.
Es gibt natürlich auch so ein paar Nachtläufe. Eine Kollegin von mir macht sowas ganz gerne. In Berlin gibt es so ein paar Nachtläufe, sind dann aber auch keine Marathons, sondern eher so kürzere Läufe, die man dann halt noch im Dunkeln irgendwie absolvieren kann, ohne die Leute da in die ganz, ganz späten Abendstunden laufen zu lassen. So hängt natürlich auch ein bisschen mit der Länge des Laufs am Ende zusammen, wann man das durchführen kann. Ne?
Ja. Ja, ja, weil also die gleiche Diskussion hatte ich auch mal. Ich habe einen Vortrag gegeben vor den deutschen Schwimmtrainern. Und da bei den Schwimmern ist es ja auch total üblich, dass die meistens zwei Trainingseinheiten haben. Eine sehr früh morgens, gerade in dem Schulalter dann schon eben vor der Schule, was dann eben 5-6 Uhr in der Regel bedeuten kann. Und da habe ich mir eben auch direkt gedacht, und das wäre jetzt eben bei diesen Marathonzeiten genau das Gleiche, dass man dadurch eigentlich natürlicherweise die extremen Nachteulen rausselektiert, weil die werden nicht dieses Training mitgehen können und die werden auch in aller Regel nicht ihre maximale Leistung bringen können, startend am Vormittag. Ja, also das heißt, dass meine Vermutung wäre, da müsste man natürlich echt mal groß fragen unter diesen Wettkampf-Events und so weiter, dass sich das eigentlich selbst rausselektiert und dass man da größtenteils dann eben einfach so ein Spektrum von frühen Vögeln und den Tauben hätte und sich die Nachteulen irgendwann verabschiedet haben.
Ja, ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe bei der Recherche, weil ich weiß, dass sehr viele oder der Großteil unserer Community auch sehr früh läuft. Ich habe mich halt gefragt, sind LäuferInnen eher Early Birds und deswegen laufen sie oder werden sie zu Early Birds? Dadurch, dass sie eben meistens früh laufen müssen, um es irgendwie in den Alltag zu kriegen. Aber dass das jetzt so ein bisschen, dass da ein bisschen mehr Spielraum ist, haben wir ja heute schon gelernt. Dass es nicht unbedingt eine Sache ist, die für immer genetisch festgelegt ist und einen dann komplett limitiert. Das ist
eine sehr spannende Frage. Vielleicht könnte man, weil du hast ja dann doch für den Podcast einige Hörer, ja. Vielleicht könnte man mal so einen Fragebogen rumschicken und
Stimmt.
mal fragen, wie sich das womöglich geändert hat von der eigenen Wahrnehmung,
ja.
seitdem man mehr läuft und wann die Leute denn auch laufen, ob sich das geändert hat. Weil das ist genau die ganz große Frage, so die Huhn-oder-Ei-Frage. Ne? Was
genau.
war zuerst da? War das die Präferenz schon immer da, morgens Sport zu machen? Oder genau das, wie du sagst, die Leute müssen es da machen und kriegen dann auch noch das Tageslicht, je nach saisonalen Faktoren. Und werden dadurch eben auch früher,
ja,
zwangsläufig.
Ja. Müssen wir mal eine kleine Forschungsgruppe machen mit unserer Community.
Ja.
Ja, okay, aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, man ist zum Beispiel ein Typ Nachteule oder man lebt halt nach Typ Nachteule, dann wäre wahrscheinlich eine Leistungssteigerung zu erwarten, wenn diese Person in den Abendstunden oder späten Nachmittag und so von nun an regelmäßig trainiert, oder?
Genau, und das wäre auch die ganze Intention hinter solchen Studien und den ganzen Fragen dahinter, wenn die Leute eben je nach Chronotyp in der Lage sind, zu bestimmten Uhrzeiten höhere Leistungen abzurufen, führt das dann eben im Umkehrschluss auch dazu, dass die Anpassungsprozesse stärker ausfallen, weil jedes Mal der Trainingsreiz natürlich auch ein stärkerer ist, ne, weil ich eben den Ticken schneller laufen kann in den Intervalleinheiten bei Sprints und so weiter oder länger durchhalte, kürzere Pausen auch brauche zwischen den Intervallen und so weiter, dass dann auch die Trainingsanpassungen besser ausfallen, wenn man nach seiner eigenen Tageszeitpräferenz trainieren kann und diesen Luxus hat.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ich frage mich, ob es dann auch sinnvoll wäre, bestimmte Trainingseinheiten in die Abendstunden zu verlegen. Also wären das dann eher die langen, entspannten Läufe oder zum Beispiel Intervalltraining, was dann schneller zu Trainingsanpassungen führen würde, wenn man dann eben die Möglichkeit hat, sein Training variabel in den Tag zu integrieren.
Ja, ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die man, glaube ich, nicht so klar und zumindest nicht evidenzbasiert beantworten kann. Also mein Bauchgefühl wäre schon, wenn wir ja sehen, okay, über all diese Chronotypen hinweg geht die Peak-Performance eher Richtung vielleicht 16 bis 18 Uhr, dass man eben da stärkere Trainingsreize setzen kann und dass das eben auch insbesondere für moderate bis intensivere Läufe dann relevant ist. Dass man dementsprechend, wenn man denn die Möglichkeit hat und dass die Arbeit und der private Kontext erlaubt, eben auch die Einheiten dann durchaus eher dahin legt, weil davon auszugehen wäre, dass dann eben auch Trainingsanpassungen gesteigert werden können im Vergleich zu Morgenseinheiten, wo man dann je nachdem eben noch nicht ganz so frisch ist und das nicht so umsetzen kann.
Okay.
Vielleicht ein Faktor, der mir noch ganz wichtig wäre rund um dieses Thema, bevor wir es vergessen, ist, was in dieser ganzen Diskussion immer so ein bisschen verloren geht, ist, dass natürlich Uhrzeit irgendwie eine Rolle spielt, aber man auch sehr berücksichtigen muss, wie denn der Ernährungsstatus zu der jeweiligen Uhrzeit ist. Also das heißt, wir können in der Chronobiologie natürlich ganz viele Annahmen darüber haben, wann gewisse Prozesse am Tag irgendwie optimal ablaufen müssten in der Theorie. Aber das berücksichtigt in den allermeisten Fällen nicht ausreichend, wie sind denn zum Beispiel die Kohlenhydratspeicher gefüllt. Ne?
Mhm.
Das macht natürlich allein schon einen Riesenunterschied, wenn wir uns jetzt überlegen, jemand geht morgens laufen, hat womöglich nicht die Zeit noch gehabt, vorher vernünftig zu frühstücken. Natürlich sind dann insbesondere die Leberglykogenspeicher weniger gefüllt, als wenn ich um 16, 18 Uhr laufen gehe. Und schon 2 bis 3 Mahlzeiten und auch Snacks zwischendurch schon hatte, und dementsprechend meine Blutglukosekonzentration eine andere ist, aber eben auch die Glykogenspeicher, die der zentrale Faktor sind für längere Ausdauerbelastung, was die Energiebereitstellung angeht. Und das wird eben in vielen Studien leider auch nicht gut kontrolliert. Und das führt eben auch dazu, dass wir da als Feld so ein bisschen das Problem haben, dass gefühlt jede Woche eine Studie rauskommt, die das andere jeweils wieder behauptet, ne, weil das nicht immer gut kontrolliert wird. Und wenn man da, da bin ich auch tatsächlich ein Fan davon, dann eher zurückzugehen, einen Schritt und zu gucken, was hat man in den Mausmodellen, in den Mausstudien gemacht, weil man das da natürlich viel besser kontrollieren kann, ne, weil man eben den Mäusen ganz klar vorschreiben kann und kontrollieren kann, wann sie essen, wie viel sie essen und so weiter. Und da hat sich eben schon gezeigt, dass eigentlich diese ganze Komponente von, also vielleicht kurz vorweggenommen, also eben auch Mäuse zeigen dieses Verhalten, die sind ja nachtaktiv, aber eben wenn man sich diese Nachtperiode anguckt, zu Beginn der Nachtperiode sind sie, was Ausdauer, moderate bis geringere Ausdauerbelastung angeht, nicht so leistungsfähig wie in der späteren Nachtphase. Witzigerweise ist, wenn man wirklich Sprintbelastung nimmt bei Mäusen, also wirklich All-Out, einmal schnell All-Out, ist es so, dass die morgens, also in ihrer Morgensphase leistungsfähiger sind. Können wir vielleicht gleich auch noch diskutieren, warum das vielleicht der Fall sein könnte. Das konnte man dann auch zeigen, dass das bei Menschen auch so ist, wenn man es nur auf so eine akute Einheit runterbricht. Aber was diese Mausstudien eben sehr schön zeigen, ist, wenn man das Leberglykogen kontrolliert und das gleich hält zwischen morgens und späterem Training, dass dann dieser Effekt auch nicht mehr unbedingt da ist. Das heißt also, Leberglykogen spielt eine Riesenrolle, wenn in dieser ganzen wann soll ich trainieren und wann ist es am effektivsten Diskussion und wird zu selten wirklich mal so klar benannt, dass das eigentlich der Hauptfaktor womöglich ist. Ja, und das heißt, dass wir also von so einer Chronobiologie-Perspektive wollen wir natürlich irgendwie Mechanismen wissen und wissen, okay, inwiefern ist das auch noch unabhängig von der Leber. Aber für uns Menschen, die ja tagesaktiv sind, die ihre Mahlzeiten über den Tag eben ja essen, zwangsläufig, ist es ja gar nicht so relevant, wie das mechanistisch ist, weil wir wissen ja, okay, wir haben vielleicht morgens höchstens das Frühstück vorher noch, je nachdem mit viel Kohlenhydraten, wenig Kohlenhydraten, um dann Leberglykogen nochmal aufzubauen, zu pushen nach der Nacht, weil über die Nacht wird es eben dann doch größtenteils aufgebraucht über den Fastenstoffwechsel. Und so hat man zwangsläufig unter realen Bedingungen immer Unterschiede im Leberglykogen, wenn man morgens versus spätnachmittags oder spätabends vergleicht.
Stimmt. Ja. Ist das dann vielleicht auch eine mögliche Erklärung, warum Nachteulen so leistungsstark sein können, wenn sie dann abends ihre Bestleistungen vollbringen dürfen, weil sie halt ja eine ganz andere Leberglykogen-Zusammensetzung hatten dann zu dem Zeitpunkt?
Das kann eine Rolle spielen. Ja. In den Studien hat man jetzt Leberglykogen nicht bestimmt. Es ist auch sehr schwierig zu bestimmen, wenn man ein Mensch ist, weil man eben nicht. Gibt hier bei uns in Maastricht auch Studien, wo die wirklich von Patienten auch von der Leberbiopsie nehmen, aber nur während operationellen Eingriffen, die sowieso laufen rund um die Leber. Das kann man ethisch, moralisch sonst nicht vertreten, dass man einfach mal so eine Leberbiopsie nimmt und sich da sozusagen so einen Weg bohrt durch die Rippen und den Bauch. Das heißt, wir wissen es einfach nicht. Ne? Es gibt jetzt immer mehr MRT-Verfahren, die versuchen, das auch bestimmen zu können. Die werden auch immer genauer, aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nie genau wissen, wie gut sind jetzt gerade die Leber-Glykogenspeicher gefüllt. Aber wir sehen und wissen von diesen Mausexperimenten, wenn man das gut kontrolliert und witzigerweise eben auch dann, wenn man diesen Uhrmechanismus, dieses Feedback, diese Clock-Gene und Proteine, die ich ganz zu Beginn angesprochen hatte, wenn man die ausstellt, ganz spezifisch in der Leber, dann ist dieser Effekt eben auch nicht mehr da, dass man unterschiedlich auf Trainingszeiten akut reagiert. Was eben dafür spricht, okay, dieser zeitliche Mechanismus in der Leber, der ist relevant und der unterstützt eben, dass die Leber im Tagesverlauf Glykogen einspeichert und dann auch womöglich besser mobilisieren kann, wenn dann das Training beginnt.
Okay. Ja, dass Ernährung ganz wichtig ist, haben wir dann schon rausgehört. Da können wir gerne auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Vielleicht nochmal, für diejenigen, die auch nochmal so akute Trainingseffekte rausziehen wollen, vielleicht auch Leute, die ja eher Typ Nachteule sind, aber sich am frühen Morgen eben auf Wettkämpfe oder so vorbereiten müssen, weil die Wettkämpfe nun mal da stattfinden. Gibt es da irgendwelche Methoden, mit denen man sich doch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen leistungsstärker in die frühen Morgenstunden machen kann? Oder ist es dann wirklich nur reine Umgewöhnung?
Ja, nee, auf jeden Fall gibt es da Methoden. Und das ist auch was, was jetzt gerade auch bei den Olympischen Spielen in Paris wieder ein Riesenthema war, wo dann auch die Chronobiologen immer von sämtlichen Medien, aber auch von verschiedenen nationalen Verbänden und so kontaktiert werden. Okay, wie können wir uns jetzt vorbereiten? Weil der Lauf, der startet schon um 6 Uhr morgens. Ne? Was machen wir jetzt? Und da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, praktische Möglichkeiten. Und da muss ich nochmal den Begriff Zeitgeber reinbringen und definieren, weil das dafür eigentlich ganz wichtig ist. Zeitgeber hat sich selbst in der amerikanischen und englischen Literatur durchgesetzt, weil das eben deutsche Wissenschaftler herausgefunden haben und dann diesen Begriff auch gemünzt haben. Also im Englischen wäre es dann Time Cue, Time Giver, was auch immer. Und das beschreibt eigentlich alle externen Faktoren, aber letztlich auch Hormone und Faktoren, die im Blut rumschwirren, die diesen Mechanismus, den ich genannt hatte, von Clock-Gen und Clock-Protein und damit die innere Uhr und so weiter verstellen können. Also so inwiefern unsere Umwelt darauf einen Einfluss haben kann, aber eben auch Organe untereinander miteinander kommunizieren können und sagen können, jetzt ist hier aber gerade was passiert, was dazu führen muss, dass wir diesen Mechanismus jetzt mal anpassen müssen, akut. Ja? Und Zeitgeber, der allerwichtigste Zeitgeber ist auf jeden Fall Licht, also die An- und Abwesenheit von Licht. Und da ist es insbesondere kurzwelliges Licht, das heißt also blaues Licht. Und daher kommt auch diese ganze Diskussion rund um blaues Licht am Abend ist gesundheitsschädigend und so weiter. Genau daher rührt das her. Und der Mechanismus ist eben, wir haben auf der Netzhaut bestimmte Zellen, die insbesondere diese kurzen Wellenlängen, dieses blaue Licht wahrnehmen können und die dann Signale weitergeben an die zentrale Uhr im Gehirn. Und da wird dann eben auch unter anderem verschaltet, okay, wenn zu gewissen Zeiten am Abend dann dieses blaue Licht abnimmt und das passiert eben mit dem Sonnenuntergang. Und mit dem Sonnenuntergang ist da zunehmend weniger blaues Licht und dann mit nicht mehr präsenter Sonne dann natürlich kein blaues Licht mehr. Und das ist dann auch für die Zwirbeldrüse im Gehirn, das ist die Drüse, die da Melatonin ausschüttet, das Signal, okay, jetzt wird Melatonin ausgeschüttet, jetzt beginnt die Dunkelphase und jetzt wird sozusagen alles auf Nacht gestellt. Und das heißt, Licht ist da ein ganz entscheidender Faktor, obwohl man auch sagen muss, dass Melatonin gar nicht dann das Haupt- oder nur einer von vielen Faktoren ist, die dann die Prozesse im Körper einleiten, die dann zum Beispiel zu Körperkerntemperaturabnahme führen. Gibt auch noch das autonome Nervensystem, also den Unterschied zwischen Sympathikus und Parasympathikus, wo dann eben mehr das parasympathische System dann ab diesem Zeitpunkt auch eingestellt wird. Und genau, also Licht, ganz wichtiger Faktor, aber genauso zeigt sich, und dann eben Melatonin, auch Stresshormone, also Glukokortikoide werden die genannt, das bei uns hauptsächlich Cortisol ist. Cortisol ist eigentlich das potenteste Mittel im Körper, die anderen Uhren einzustellen. Es wird zum Beispiel auch in Zellexperimenten genutzt, wenn man hat jetzt zum Beispiel verschiedene Muskelzellen aus einer Muskelbiopsie und man möchte sicherstellen, dass die jetzt alle gleich ticken, was diese Clock-Proteine angeht. Und da nutzt man dann eine hohe Konzentration an Glukokortikoiden, gibt das in diese Zellkultur und zack hat man alle Uhren auf den gleichen Rhythmus gestellt. Ja? Und dementsprechend ist es eben auch so, dass der Rhythmus im Cortisol, dem wir Menschen eben auch unterliegen, der morgens am höchsten ist, aber eben schon vor dem Aufwachen anfängt zu steigen, dass die Nebenniere Cortisol ausschüttet, dass das ein ganz wichtiger Zeitgeber eben für all die anderen Uhren im Körper ist. Was macht denn Cortisol? Wann ist Cortisol hoch? Und da muss man auch sagen, dass diese Tagesrhythmik von Cortisol, also dass Cortisol ansteigt und wieder fällt, dass das deutlich mehr ist als jetzt zum Beispiel in dieser ganzen wann trinke ich meinen Kaffee-Diskussion, ne, wo sich viele Leute Sorgen machen, okay, was macht das mit meinem Cortisol? Im Vergleich zu, wie sehr Cortisol morgens ansteigt durch diese Aufwachreaktion und durch diese Zeitgeberrolle, ist das wirklich minimal. Also das ist viel, viel stärker, was der Körper sozusagen endogen von sich aus an Cortisol ausschüttet und darüber reguliert an Zeit. Und wenn wir beim Thema Zeitgeber bleiben, also wir haben jetzt gesagt Licht, dann ist dadurch bestimmt dann eben auch Melatonin und Cortisol als ein ganz wichtiger Faktor. Aber es ist eben auch, wann man isst. Also Essenszugabe ist ein Zeitgeber, insbesondere Glucose und Insulin. Das heißt also insbesondere die Kohlenhydrataufnahme sind wichtig für ganz viele Uhren im Körper. Ne, alle, die was mit Verdauung zu tun haben, mit Stoffwechselprozessen zu tun haben, auch für den Muskel ist es total wichtig, wann ist der Glukosespiegel hoch und wann ist der Insulinspiegel hoch. Und eben auch Temperatur zu einem gewissen Grad, auch wenn uns da noch die Humanstudien fehlen, aber aus den Mausexperimenten sehen wir eben auch da, dass längere Kälte, längere Wärme zu bestimmten Zeiten am Tag eben sich auch auf diese Rhythmen.
Okay, wie könnten wir das jetzt auf Praxistipps runterbrechen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, besonders leistungsfähig zu sein an einem bestimmten Morgen? Wie würde ich das dann mit Licht, Körpertemperatur und vielleicht auch Essen handhaben, um wirklich alles aus dem Wettkampf rauszuholen am nächsten Tag?
Genau, das fehlt jetzt noch in meiner Antwort, genau. Das heißt, wir wissen jetzt um all diese Zeitgeber, ja. Die können wir uns jetzt zunutze machen. Und eigentlich muss man es da einfach nur schaffen, dass man jetzt weiß, okay, mein Wettbewerb, der fängt jetzt, sagen wir mal, realistischere Zeit, 8 Uhr morgens an. Und wir wollen dahin jetzt auf jeden Fall leistungsfähiger sein, als wir das normalerweise um 8 Uhr wären. Und da können wir uns jetzt alle Zeitgeber zunutze machen und müssen die eigentlich alle konsistent nach vorne schieben und auch gucken, dass die dann eben am Abend weniger vorhanden sind. Und das heißt, in anderen Worten, auf dem Level Licht heißt das möglichst früh schon blaues Licht, wenn es denn geht, Tageslicht, was aber wahrscheinlich dann in dem Setting noch nicht da sein wird. Aber man würde dann wirklich mit künstlichem Licht intervenieren, dass man dann sukzessive sich morgens früher künstlichem Licht aussetzt. Dann sagen wir mal, deine normale Aufstehzeit wäre dann ungefähr 8 normalerweise, was natürlich dann zu spät ist, wenn um 8 schon Leistung gebracht werden soll. Das heißt, du würdest dann anfangen, sukzessive in den Wochen davor immer eine halbe Stunde bis Stunde vielleicht früher dich morgens schon Tageslicht auszusetzen. Würdest den Wecker stellen und würdest zack direkt die Lampen anmachen. Ne? Und dich dann so wie von einer Therapielampe so einen halben Meter davor setzen und wahrscheinlich mindestens 20 Minuten Richtung 3/4 Stunde dich davor setzen und das sozusagen als deinen neuen Sonnenaufgang irgendwie als Signal setzen. Ja, und gleichzeitig würdest du das eben auch mit anderen Faktoren machen. Das heißt, du würdest auch versuchen, dann früher zu essen. Das würde ich aber alles eben langsam steigern, progressiv steigern. Ja, wahrscheinlich so immer eine halbe Stunde jeden Tag mehr. Das ist ein gutes Maß, wo man relativ wenig mit falsch machen kann. Ja, und dann dazu hinzukommen, wenn man jetzt wirklich, wenn es um 8 Uhr morgens losgehen soll, dann würde ich sagen, dass man eigentlich um 4 Uhr morgens müsste dann das Ziel sein, dass das die neue Aufstehzeit wird. Ja.
Das war schon mal ein Wort, ne? Wenn man das jetzt wirklich laut. Ich weiß, dass viele aus unserer Community das schon machen, aber ich bin da nicht. Ganz ehrlich.
Ja. Ich kann es total verstehen. Und das Gleiche wäre dann eben, also eben diese Punkte morgens zu setzen, aber gleichzeitig eben auch abends schon früher darauf zu verzichten.
Stimmt. Ja?
Also das heißt dann eben genauso, dass man früher Abend isst, die letzte Mahlzeit ist früher. Aber allerwichtigster Faktor wieder das Licht. Das heißt eben früher schon, selbst wenn es dann draußen noch hell ist, dass man sich eine kleine Höhle baut zu Hause, alles dunkel macht, nur noch gedimmtes Licht und so weiter. Alles eben langsam steigern, immer eine halbe Stunde eher pro Tag und sich dann über Wochen auf diese neue Zeit dahin arbeitet.
Ja, auch ganz wichtig, dass du den Abend davor nochmal angesprochen hast, weil klar müssen wir auch den Schlaf dann irgendwo herkriegen. Wir müssen natürlich auch früh ins Bett. Könnte ich am Tag vorher alles gleich lassen. Genau. Okay, aber spannend, dass man das dann doch durch so eine wochenlange Anpassung erreichen kann, dass man dann leistungsfähiger ist. Können sich ja all diejenigen auf jeden Fall mitnehmen, die da Probleme haben und auch eher vielleicht Typ Nachteule sind. Aber hast du uns, glaube ich, einen ganz guten Weg gezeigt. Kann man da vielleicht dann auch, wenn wir jetzt so Richtung Ernährung gehen, mit Melatonin arbeiten, weil wir das jetzt schon mehrmals angesprochen haben? Könnte da vielleicht eine Supplementation oder so auch hilfreich sein oder hat das eigentlich nicht so viel Effekt?
Ja, also zu Beginn möchte ich da nur noch mal kurz klarstellen, da muss ich mich immer absichern, dass ich kein Arzt bin. Also ich darf hier keine ärztlichen Verschreibungen vornehmen oder Empfehlungen und so weiter. Ich kann das nur wissenschaftlich so ein bisschen beleuchten, das Thema. Und Melatonin-Supplementation ist ja wirklich mittlerweile in aller Munde, glaube ich. Und das ist, ich glaube, die Chronobiologen größtenteils macht das so ein bisschen skeptisch und ein bisschen ängstlich, weil man noch nicht so richtig absehen kann, dadurch, dass es jetzt so frei verfügbar ist. Jeder kann sich's kaufen in der Apotheke oder ich glaube sogar bei DM mittlerweile in Deutschland. Gar kein Problem. Dass wir noch nicht so richtig absehen können, wenn Leute das jetzt wirklich ständig nutzen als Einschlafhilfe, sagen wir mal, was das so für langfristige Effekte hat, weil Melatonin eben eigentlich so das Dunkelheitshormon ist und evolutionär viel, viel wichtiger als saisonaler Zeitgeber war, weil man sich ja vorstellen kann, okay, wenn Melatonin immer dann ausgeschüttet wird, wenn es dunkel ist, also zumindest abends, ist es nicht so, wenn wir jetzt morgens aufstehen, wir waren eine Stunde draußen am Tageslicht und würden es aus irgendeinem Grund dann um 9 Uhr schon wieder, 9 Uhr morgens schon wieder dunkel machen, dass wir direkt Melatonin ausschütten. So funktioniert es nicht. Ne? Also das heißt, die Zellen, die dafür verantwortlich sind, die Zirbeldrüse, die sind auf eine gewisse Spanne abends geprimed, wann das stattfinden soll und brauchen dann eigentlich nur so eine Art Gatekeeper, so eine Art Türsteher, der einfach nur sagt, ah ja, okay, jetzt ist auch wirklich das Licht aus und jetzt kann Melatonin ausgeschüttet werden. Und wenn dann noch Licht da ist, dann wird Melatoninausschüttung gehemmt. Aber nicht, wenn wir uns irgendwann tagsüber in einen dunklen Raum oder so setzen, dass es dann sofort ausgeschüttet wird. So ist es nicht. Aber das heißt also, Melatonin ist eigentlich ein saisonaler Zeitgeber, weil im Winter ist ja die Dunkelphase viel, viel länger als im Sommer. Ja, das heißt, für alle Zellen im Körper, und das ist auch total wichtig für jetzt migrierende Vögel und viele andere Tiere, ist diese Phase, dass Melatonin ausgeschüttet wird, im Winter viel länger. Und das ist dann das Signal für Tiere, die im Winter oder im Sommer sehr unterschiedliches Verhalten zeigen, zum Beispiel die Vögel, die dann eben in wärmere Klimazonen migrieren, dass sie ihren Stoffwechsel umstellen müssen. Also das heißt in dem Fall Energiereserven fressen, anfressen und dann in der Lage sind, so einen langen Flug zu überleben und dafür gewappnet zu sein. Und genauso ist es mit Säugetieren, die Winterschlaf halten. Die müssen ja auch ihren Stoffwechsel umstellen, ne? Also Fettreserven ansammeln und so weiter. Das heißt also, evolutionär ist Melatonin eigentlich viel wichtiger für diese Dauer der Dunkelphase gewesen und gar nicht so sehr das Schlafhormon, als dass es jetzt bekannt ist. Es ist schon so, dass wenn man sich anguckt, okay, man gibt Melatonin den Leuten abends als Einschlafhilfe, das ist akut schon dazu beiträgt, dass die Leute etwas schneller womöglich einschlafen. Da gibt es schon einige Studien, die das zeigen. Der Effekt ist nicht groß. Aber wir wissen eben nicht, was langfristige Effekte davon sind, dadurch, dass wir das immer künstlich reingeben. Und meistens lösen diese Supplemente auch sogenannte supraphysiologische Konzentrationen aus. Das heißt also, man hat bis zu 10- bis 100-fach höhere Konzentrationen, als man maximal natürlich hätte im Körper. Das ist ja so ein Ding mit fast allen Medikamenten, dass man eben andere Konzentrationen erreicht im Körper, als sie natürlicherweise da wären. Und da wissen wir nicht, was davon die langfristigen Effekte sind. Also wir wissen nur ganz akut, okay, es kann beim Einschlafen helfen, aber wir wissen eben nicht langfristig, was das womöglich mit saisonalen Rhythmen macht, denen wir auch noch zu einem gewissen Maße vielleicht irgendwo unterliegen. Und auch nicht, was es mit anderen Prozessen, mit anderen Uhren in unserem Körper macht. Das können wir alles noch gar nicht absehen. Deswegen bin ich Und ich glaube, dass das auch auf die meisten meiner Kollegen in der Chronobiologie zutrifft, immer eher geneigt zu sagen, okay, kann Sinn machen, Melatonin zu supplementieren, wenn es um die Anpassung an eine neue Zeitzone geht.
Ah. Ja, und
da passt jetzt dein Beispiel auch gut von dem Läufer, der jetzt irgendwie um 8 Uhr morgens schon seinen Wettkampf hat. Da kann das durchaus auch Sinn machen, in den Tagen davor das zu überlegen, dass man das dann eben auch sukzessive früher einnimmt am Abend, eine halbe Stunde eher von Tag zu Tag. Und das ist auch was wenn die Leute was rund um Jetlag und wo man eben ja schlagartig innerhalb von einem halben Tag auf einmal von Deutschland nach Japan gereist ist und sich natürlich der Rhythmus umstellen muss, wo Melatonin dann eben auch unterstützend wirken kann, um sich schneller von diesen Jetlag-Symptomen zu erholen und eben schneller in der neuen Zeitzone von der kognitiven Leistungsfähigkeit auch da zu sein.
Okay, also man kann damit experimentieren, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen Vorsicht geboten, weil wir eben noch nicht so ganz die langfristigen Effekte wissen. Okay, ja, dann danke für deine Einschätzung an der Stelle. Dann lass uns doch gerne auch noch mal ein bisschen in eine Ernährungsstrategien reingehen. Jetzt haben wir die Supplements ja eigentlich schon abgedeckt. Du hattest schon vorhin gesagt, Koffein macht jetzt im Endeffekt gar nicht so einen großen Unterschied. Darum müssen wir uns gar nicht so sehr sorgen. Gibt es aber Ernährungsstrategien, die man an den eigenen Chronotyp anpassen kann? Weil wir haben ja gelernt, Leberglykogen ist ganz, ganz wichtig. Also sollten dann Nachteulen zu einer anderen Uhrzeit essen und vielleicht auch was anderes essen als zum Beispiel Lerchen? Gibt es da vielleicht auch so Makronährstoffe, die wichtiger sind oder ja, doch, die wichtiger oder unwichtiger sind?
Ja, also ich glaube, dass in Bezug auf unterschiedliche Makronährstoffzufuhr bei den verschiedenen Chronotypen, da gibt meines Wissens nach gar keine Studien und nicht belegtes, was da auch langfristige Effekte angeht. Und gerade jetzt im Kontext Sport würde ich mir da auch immer eher Sorgen machen. Insofern will ich jetzt für die jeweilige Trainingseinheit mit vollgefüllten Glykogenspeichern da reingehen oder eben nicht aus einer bestimmten Intention heraus. Ne? Also dass ich eben vielleicht denke, okay, mit geringeren Glykogenspeichern kann ich gewisse Trainingsanpassungen stimulieren. Und das kann dann eben ja durchaus morgens ein Tool sein, dass man sagt, okay, man will mit geringen Glykogenspeichern trainieren, dann mache ich das natürlich morgens, ne? Weil abends muss ich dann deutlich länger fasten. Das ist einfach unter praktischen Gesichtspunkten irgendwie nicht so zielführend. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Koffein. Koffein ist tatsächlich auch ein Zeitgeber, aber nicht zwangsläufig direkt. Das ist ein direkten Einfluss auf diesen Clock-Mechanismus hat, sondern eher, und da könnte man eben auch wieder sagen, okay, das könnten sich auch deine Läufer, die um 8 Uhr morgens den Wettkampf schon haben, zunutze machen, dass sie eben zusätzlich zu diesem Licht am Morgen und das immer eine halbe Stunde eher machen, auch ihren Kaffee morgens ganz bewusst einsetzen, ne? Direkt nach dem Aufstehen, direkt mit dem Licht auch, weil das dazu führen wird, dass sie eben dann wacher sind zu der Uhrzeit schon sind und dann dementsprechend sich mehr bewegen, vielleicht sogar dann ziemlich schnell auch in der Lage sind, locker Sport zu machen am Morgen. All das wird helfen, um sich auf dieses Frühere einzustellen.
Okay. Sind das dann die Cortisol-Level, die wir dann damit doch direkt beeinflussen? Oder worauf hat der Kaffee denn da den Einfluss? Warum können wir das als Tool nutzen?
Ja, also Koffein wirkt sich ja auf die Adenosin auf den Adenosinpool im Gehirn auch unter anderem aus und dockt da an bestimmte Rezeptoren an und sorgt dafür einfach, dass dass die Wachheit gefördert wird. Ne? Also Koffein hat einfach, wissen wir ja alle, einen ganz klaren, direkten wachheitsfördernden Einfluss. Und so können wir uns das einfach dann morgen schon direkt zunutze machen und dann dementsprechend auch im späteren Tagesverlauf früher bewusst darauf verzichten, um dann eben auch früher müde zu werden. Aber das heißt also, diese typischen Mechanismen von Koffein, die stimulierend wirken, die Wachheit fördern, die sind da auch genauso wie sonst, spielen da eine Rolle.
Okay, also Kaffee können wir nutzen. Wir können Tageslicht auf jeden Fall nutzen, hast du ja vorhin schon erklärt. Blaulicht wird ja auch in dem, Blaulichtbrillen werden ja auch in dem Aspekt immer so ein bisschen angepriesen. Haben die aus chronobiologischer Sicht also wissenschaftlich erwiesen, auch wirklich einen positiven Effekt? Können wir die dann abends einsetzen, um uns müder zu machen?
Also zu den Blaulichtbrillen. Also erstmal muss man da mittlerweile differenzieren. Geht es darum, dass die Brillen Blaulicht filtern oder erzeugen die sogar blaues Licht? Das ist mittlerweile so ein bisschen, da muss man aufpassen, weil ich glaube, mittlerweile ist es so, dass so viele Blaulichtbrillen auch schon auf dem Markt sind, die eben Blaulicht wirklich erzeugen, während die meisten denken, wenn sie von Blaulichtbrillen sprechen, dass die Blaulicht blocken. Ja, aber ja, das macht natürlich einen großen Unterschied.
Total.
Das heißt also, es gibt einerseits von einigen Herstellern, und da gibt es mehr und mehr jetzt auch einen Markt für, eben Brillen, die blaues Licht erzeugen. Das ist dann sozusagen im Rahmen so kleine LEDs, die dann aufs Auge scheinen. Das sieht total abgespaced aus, wenn man damit rumläuft, weil man sieht irgendwie aus wie jemand, der ganz spezifische Arbeit mit Lasern oder so macht, der ganz genau es wissen muss, gerade visuell. Aber darum geht es eben in dem Fall gar nicht, sondern das wäre dann eben ein praktisches Tool für jemanden, der jetzt nicht morgens sich direkt vor eine große Lampe setzen kann, sondern und vielleicht das auch nicht seinen Mitmenschen antun möchte.
Stimmt.
Sondern, dass man dann eben eine Brille anzieht, die das sehr lokal nur für die eigenen Augen macht. Und genau, und dann eben mit dem Gedanken dahinter, das einzusetzen, um dem Körper dann zu der jeweiligen Uhrzeit vorzugaukeln, okay, das ist jetzt Tageslicht und ich möchte, dass wir uns jetzt auf diesen neue Tageslichtzeitpunkt einstellen, zunehmen von Tag zu Tag. Und das Gegenteil davon wäre, dass die Brillen in den Gläsern eben Eigenschaften haben, die blaues Licht nicht durchlassen, so wie es viele Optiker heute in den allermeisten Gläsern, Brillengläsern schon so installieren und mitgeben. Also meistens wird man da ja gefragt beim Optiker, okay, wollen Sie den Filter mit rein oder nicht? Und da geht es dann nur darum, ganz bestimmte Wellenlängen rauszunehmen. Also das ist dann wirklich nur, also das visuelle Spektrum geht ja so von circa 380 Nanometer bis 720 Nanometer. Darüber ist dann Infrarot, darunter ist UV-Licht. Aber das ist das Spektrum, was wir sehen können, wir Menschen zumindest. Und das Blaue, was da rausgefiltert wird, jetzt bei diesen Standardgläsern beim Optiker, ist eben eher so im Bereich 460 bis 480 Nanometer. Wenn man jetzt aber wirklich ganz spezifisch all das Licht rausnehmen will, worauf eben gerade diese Zellen auf der Netzhaut sensibel reagieren, dann braucht man schon anders getönte Gläser, also dann eben eher gelbe oder rote Gläser. Insbesondere die roten sind sehr effektiv, weil die halt wirklich eigentlich alles rausnehmen an Wellenlängen bis in den 500er, mittleren 500er Nanometer Bereich. Und da ist dann wirklich alles an Blau komplett raus. Und da zeigt sich dann eben auch, wenn man solche Brillen abends trägt im Vergleich zu ganz normalen Brillengläsern, und man setzt Leute dann abends noch hellem LED-Licht aus, dass, wenn diese ganz normalen Gläser aufgesetzt werden, Melatonin gehemmt wird, während das mit so roten Gläsern, also dann den blau blockenden Brillengläsern, dann weniger gehemmt wird. Es gibt immer noch eine gewisse Hemmung. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt im Dunkeln sitzen würde. Also nichts ist so effektiv wie im Dunkeln sitzen. Aber es ist schon mal einen ganzen Ticken effektiver und kann sozusagen dann abends die Melatonin-Ausschüttung unterstützen.
Okay, also kann man damit schon experimentieren, wenn man sein Einschlafverhalten vielleicht auch gerade verbessern möchte.
Ja.
Okay, aber gut, dass du auch nochmal den Unterschied zwischen Blaulicht und Blaulichtbrillen erklärt hast. Das ist natürlich blöd, wenn man mit der falschen Anwende dann auf den Augen
fällt. Ja, genau.
Schön vorm Schlafen gehen, nochmal Blaulicht tankt. Okay, ja, spannend, dass man dann doch da so seinen Schlaf verbessern kann. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache, auch gerade für LäuferInnen beim Thema Regeneration. Ne? Also wenn man seine Regeneration verbessern will, wissen wir ja mittlerweile, sollte auch der Schlaf gut sein. Ich habe mich da eben gefragt, weil du meintest, dass vielleicht die Nachteulen auch einfach mehr Schlaf brauchen. Kann man daraus dann vielleicht auch Schlüsse ziehen, ob manche Chronotypen auch wirklich mehr Schlaf benötigen, also auch mehr Regeneration am Ende benötigen nach einer Trainingseinheit?
Ja, also auch erstmal schwierig zu beantworten, evidenzbasiert die Frage. Ich glaube, man müsste dann eben je nach wenn man so eine Nachteule hätte oder man ist selber eine, erstmal zu schauen, okay, wenn ich an all diesen Faktoren schraube, sei es jetzt Licht, ne, und dann eben auch gerade abends auf das blaue Licht zu verzichten und runter zu dimmen, wärmere Farben zu haben, was das Licht angeht abends, und dann gleichzeitig eben auch noch auf andere Faktoren der Schlafhygiene und so achtet, zeigt sich das dann immer noch, ne? Also dass die Leute immer noch mehr Schlaf brauchen, immer noch schwierig finden, morgens aus dem Bett zu kommen. Weil eben eine Hypothese wäre eben hier, dass die Nachteulen womöglich einfach nur sensibler gegenüber diesem künstlichen Abendlicht sind als die frühen Lerchen, die ja in aller Regel auch so einem Licht ausgesetzt sind. Es ist ja nicht so, dass die sich großartig anders verhalten. Wir machen jetzt gerade zwar eine Studie, wo wir das auch mal untersuchen, da haben dann die Leute so Halsketten um und wir können wirklich genau bestimmen, okay, alle 10 Sekunden macht das so eine Art Snapshot der Lichtumgebung.
Ah,
und wir können
spannend sagen,
okay, ist es mehr blau, ist es mehr gelb, ist es mehr rot und wie hell ist es auch? Und da fragen wir eben vorher auch, okay, mit bestimmten Fragebögen, welcher Chronotyp sind sie? Und da wollen wir dann eben genau gucken, okay, unterscheiden die sich womöglich in ihrem natürlichen Lichtumfeld zu Hause und machen da schon ein bisschen wieder diese Huhn- und Ei-Frage, machen da schon gewisse Dinge automatisch, die das unterstützen, dass sie Lerchen oder Nachteulen bleiben. Oder ist es eben so, und das wäre meine Vermutung, alle haben eigentlich grob genommen die gleiche Lichtumgebung und sind eben nach Sonnenuntergang noch zu viel künstlichem Licht ausgesetzt. Aber es scheint so, dass die Nachteulen da sensibler drauf reagieren, dementsprechend auch später einschlafen und so weiter und die Lerchen damit irgendwie besser klarkommen und dann dementsprechend auch mit weniger Schlaf und am nächsten Morgen wieder ausgeruhter sind.
Ja, spannend. Ich freue mich schon irgendwie auf die Ergebnisse von den ganzen Studien, die jetzt erst so ein bisschen in Bewegung gesetzt werden. Und das scheint ja doch irgendwie ein riesiges Ding zu sein, wo noch viele Fragezeichen irgendwie auch stehen. Irgendwie auch umso cooler natürlich, denn dass du da so am Zahn der Zeit bist und uns zumindest den Stand der aktuellen Wissenschaft mitgeben kannst, ja.
Ja, und die Technologie hat sich da auch extrem
total
geändert.
Total, stimmt.
Das ist ein Riesenvorteil, also dass wir jetzt Wearables haben, wo wir viel rund um den Schlaf tracken können. Und eben gerade was das Licht angeht, haben wir über die letzten Jahre eben hauptsächlich nur die Information gehabt, ist das Licht an oder aus oder ist es heller oder weniger hell? Ja, aber was eben noch relativ wenig darüber sagt, okay, ist das eben ein Licht, was bläulicher ist, was wärmer ist, rötlicher ist, ist es eher Tageslicht und so weiter. Das ist bisher aus diesen Geräten noch nicht so richtig differenzierbar gewesen. Und das verändert sich jetzt gerade und dadurch können wir da wahrscheinlich auch schon in wenigen Jahren nochmal viel bessere Empfehlungen rausgeben und auch schauen, was da eine Rolle spielt, eben auch gerade was die Chronotypen angeht.
Ja, brauchen wir auf jeden Fall in ein paar Jahren hier ein Update nochmal im Podcast,
dass
du nochmal wieder herkommst. Ja. Okay, vielleicht nochmal so ein paar Abschlussworte. Wir haben jetzt schon einige Sachen gelernt, an denen man rumdrehen kann, wo man irgendwie optimieren kann, wenn man möchte. Wie wichtig ist vielleicht trotzdem das Thema Chronotyp fürs Training jetzt im Endeffekt? Also ist das was du Leuten so schon ans Herz legen würdest, sich damit ein bisschen zu befassen? Wie viel denkst du, macht es dann wirklich Unterschied für so den normalen Breitensportler oder die normale Breitensportlerin? Kann man sich da vielleicht auch so ein bisschen, ja, überoptimieren, wenn man dazu neigt, dann da auch eher, ja, ein bisschen sich zu sehr in den Kopf zu machen?
Ja. Ja, ich glaube, dass das Stichwort Überoptimierung da schon das ganz gut trifft. Also ich glaube, dass da schon ein großer Hype gerade das Thema ist, ne? Und dass es auch schon Sinn macht, mal individuell die Fragebögen mal durchzugehen und einfach zu gucken, kommt da was ganz anderes raus, als ich jetzt selber erwarte, was, glaube ich, ganz selten der Fall ist, weil man, glaube ich, das selber schon ganz gut einschätzen kann, ob man da in die Extreme reinrutscht oder ob man eben eher bei diesem tauben Intermediärtyp irgendwo in der Mitte liegt, was eben, wie gesagt, sicherlich bei 50%, wenn nicht mehr, der Leute der Fall ist. Und dann eben zu schauen, okay, auch anhand dieser verschiedenen Fragebögen, gibt es da Abweichungen und fällt mir dabei jetzt auf, dass es da schon noch Potenzial gibt für mich, mal zu gucken, über Schlafhygiene nachzudenken, dass vielleicht eine extreme Ausprägung von Nachteule, die dann vielleicht durch den Fragebogen irgendwie herauskommt, dass man da nochmal guckt, okay, wenn ich an diesen Stellschrauben drehe, bleibt das wirklich noch über nach ein paar Wochen bis Monaten der Anpassung, dass ich mir eben bewusster Gedanken mache über meine Lichtumgebung, über auch diesen Temperaturaspekt. Also zum Beispiel ist auch mir persönlich aufgefallen, ich habe immer meine Wohnung relativ kalt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch gerade bei Sportlern so ein Ding. Die mögen es gerne kalt.
Ja.
Und ich neige dann auch dazu, immer viel in T-Shirt und kurzer Hose rumzulaufen, selbst abends noch. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ja, immer wenn ich im Bett lag, ich habe kalte Füße eigentlich.
Ah.
Ja, und total unnötig. Und dann genau dieser Punkt, okay, dann ganz einfache Anpassung. Ich ziehe mir jetzt schön warme Socken immer an. Ich laufe zwar immer noch in kurzer Hose und T-Shirt rumgefühlt, aber ich habe zumindest warme Füße und habe eben subjektiv auch direkt das Gefühl, okay, mir fällt es leichter, wieder einzuschlafen. Also all diese Dinge, ich glaube, es gibt erstmal, bevor man sich wirklich um den eigenen Chronotyp so Gedanken machen muss, dass man das Training daran anpassen muss, gibt es erstmal noch viele Stellschrauben, die man ausprobieren kann, um zu gucken, bleibt es dann wirklich bei dieser extremen Ausprägung oder muss ich erstmal gewisse Faktoren anpassen und kann da nochmal ein bisschen gegensteuern. Und wenn dann da sich herausstellt, ja, okay, ich kann machen, was ich will, es bleibt dabei, ich gehe erst nach Mitternacht ins Bett, ich bin dann erst müde. Wenn man mich schlafen lässt, schlafe ich auch bis 10 und so weiter, dass man dann vielleicht nochmal anfangen könnte und zu überlegen, okay, dann ist Vormittagstraining wahrscheinlich nicht mein Ding und ich muss schauen, dass ich mir meinen Alltag so gestalte, dass ich meine Trainingseinheiten dann wirklich in den Abend lege und mir das dann eben auch zunutze mache für meine Anpassung und für meine Bestzeiten, die ich erreichen möchte, weil ich da dann eben auch leistungsfähiger bin.
Ja, absolut. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Frieda, lieben Dank für deine Zeit und dein Know-how heute. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch echt noch mal einiges gelernt. Da waren ein paar sehr spannende Impulse und vor allem auch Studien bei, die du uns da heute mitgebracht hast. Deshalb schön, dass du da warst.
Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und es ist immer schön, weil meine eigentliche Forschung, die ist ja doch mehr auf Gesundheit und Stoffwechselerkrankungen und so weiter gepolt. Aber ich habe ja selber auch Sport studiert an der Sporthochschule in Köln.
Genau.
Das heißt, nochmal wieder so zurückzudenken, ja, okay, mit der Brille auf, mit der Sportlerbrille, ohne Filter.
Richtig.
Wie denkt man da über dieses Thema nach? Und genau wie wir jetzt vielleicht geschlussfolgert haben, es ist ein bisschen overhyped, zumindest das Thema Chronotyp. Aber diese ganzen Faktoren rund um die Zeitgeber und so sind, glaube ich, wirklich spannend. Und da kann, glaube ich, fast jeder noch was für sich mitnehmen und darüber dann, glaube ich, mehr bewegen für sein eigenes Training und für die eigenen Zeiten, die man erreichen möchte, als jetzt eine Berücksichtigung nach Chronotyp.
Total. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, ich finde auch immer cool, Sachen zu verstehen, Prozesse zu verstehen und daraus dann selber ein bisschen sich selber abzuleiten, ob ich mir jetzt dafür wirklich Praxistipps in den Alltag integriere oder an was ich rumprobieren kann. Ist erstmal der erste Schritt natürlich trotzdem dafür zu verstehen, was eigentlich im Körper vor sich geht. Und da ist das Thema Chronotypen und Chronobiologie, Chronomedizin wie du sagst, gerade echt ein großer Hype. Und irgendwie auch zu Recht, ne? Weil es ist ja schön, mehr über sich selber zu erfahren, mehr über den eigenen Schlafrhythmus zu verstehen. Deswegen cool, dass wir das heute hier nochmal so ein bisschen in Detail behandelt haben. Und wenn unsere HörerInnen jetzt irgendwie noch mehr sich in das Thema reinnörden wollen, da hast du ja selber auch nochmal einen ganz tollen wissenschaftlichen Podcast. Gib den doch gerne mal durch.
Ja, ich mache seit 2-3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, den ursprünglich hieß er mal 24/7 Muscle, weil ich mich ganz am Anfang sehr auf Muskel spezialisiert habe. Ich habe dann aber doch gemerkt, okay, nee, die Leute erwarten Bodybuilding Branding, ne? Und habe dann nochmal umdisponiert und jetzt bin ich stolzer Host des Chrono Medicine Science Podcast, den man auch auf Spotify und Apple Podcast natürlich findet. Ich muss vorwegnehmen, der ist nicht auf Deutsch, den mache ich auf Englisch, weil das natürlich die Fachsprache ist und ich da mehr Kollegen und andere Wissenschaftler interviewe zu ihren jeweiligen Arbeiten. Das heißt, sie schon steigen in der Regel sehr, sehr tief ein in einzelne Artikel, versuchen es aber dann schon runterzubrechen, so gut es geht. Das gelingt mal besser, mal schlechter, muss ich ehrlich gesagt sagen. die Studien verständlich zu machen und dann auch in einem größeren Kontext darüber zu reden und zu, also zum Beispiel hatten wir auch eine Folge zu Timing of Exercise and Why It May Matter mit einem israelischen Forscher, der da die super spannenden Mausstudien zu gemacht hat. Das empfehle ich auf jeden Fall auch deinen Hörern, da mal Hörerinnen mal reinzuhören, weil das wirklich sehr schön aufbereitet ist. Sehr viele Aspekte, wo wir jetzt heute nicht ins Detail gegangen sind, auch nochmal aufzeigt. Und wir sprechen da auch über die Uhr im Muskel, wofür die ganz konkret im Muskel auch relevant ist und so weiter. Aber auch über Schlaf, über wann ernähren, wann fasten für langfristige Gesundheit und all solche Themen. Es geht nochmal deutlich breiter und eben mehr ins Detail. Und wer Lust hat, sich da auch nochmal in die englischen Begrifflichkeiten einzuhören, der möchte mir gerne folgen bei Chrono Medicine.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch ein bisschen reingehört und fand es sehr, sehr spannend. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz viel. Ich habe natürlich nicht geschafft, alle Folgen vorher zu hören, aber kann das auch nur allen ans Herz legen, die ein bisschen Englisch können und vor allem auch, die das Thema natürlich interessiert. Aber ich packe auf jeden Fall die Links zu dieser einen Folge und natürlich auch dem Podcast an sich in die Folgenbeschreibung. Also Leute, schaut da gerne mal vorbei. Da findet ihr auch unsere aktuellen Werbepartner. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram unter achilles.running und empfehlt natürlich auch diese Folge weiter, wenn sie euch gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächsten Freitag wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund und as always, keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.